Jetzt kommt zu uns die Frau Magister Magdalena Brandstätter von Dorda Rechtsanwälte und sie wird uns ein bisschen ein paar Sachen erzählen aus ihrer aktuellen, aus den aktuellen Themen, die es gerade gibt in den Kanzleien. Und wir haben auch so gesagt, Sie können natürlich jederzeit Fragen stellen, wenn Sie rechtliche Fragen haben. Nutzen Sie die Chance, dass hier ein Profi am Podium ist, der Ihnen das auch alles erklären und beantworten kann. Und damit darf ich auf die Bühne bitten, Magdalena, es ist ein weiterer Weg, darum dauert es immer ein bisschen, aber sie kommt jetzt zu uns auf die Bühne und ja, herzlich willkommen wieder einmal, wie jedes Jahr kann man schon sagen, auf der Wohnbühne. Hallo.
Genau, hallo, herzlich willkommen, danke für die Einladung.
Hallo. Hi. Bleiben wir so oder
wohin möchtest du?
Gerne. Ja, ich setze mich dann so her. Sehr schön. Ich finde das ja total spannend. Danke einmal, dass du gekommen bist.
Ja, sehr gerne.
Und du hast ja wieder ein paar interessante, wir haben es immer so ausgemacht, dass so wie jedes Jahr, du bringst ein paar Fragen mit, die im Augenblick gerade aktuell sind, die bei euch in der Kanzlei auch die Kundinnen und Kunden haben. Und ja, gibt es vielleicht ein spezielles Thema im Augenblick, was gerade so interessant ist?
Es hat uns sehr viel Wertsicherung und die Zulässigkeit von Wertsicherungsvereinbarungen beschäftigt bei Wohnungsmietverträgen, weil da gab es jetzt viele Änderungen in der Judikatur und Gesetzgebung und natürlich auch Wohnraumfinanzierung, das vorige Thema, das natürlich auch bei uns ganz stark hineinspielt.
Das sind sozusagen im Augenblick die großen Themen. Wertsicherung, kannst du das noch einmal kurz ein bisschen erläutern?
Ja, also typischerweise steht ja in jedem Wohnungsmietvertrag, der Vermieter ist berechtigt, den Mietzins anzupassen, in der Regel einmal im Jahr auf Basis vom Verbraucherpreisindex. Jetzt gab es ja einerseits in den letzten Jahren eine sehr hohe Inflation und da auch gesetzliche Beschränkungen zur Zulässigkeit der Indexierung. Und dann gab es andererseits noch eine Änderung in der höchstgerichtlichen Rechtsprechung, die gesagt hat, wenn die Wertsicherungsklausel intransparent ist, man nicht genau weiß, wenn der Verbraucherpreisindex nicht mehr verlautbart wird, welcher Index dann gilt, ob ich dann als Vermieter überhaupt noch die Wertsicherung geltend machen darf oder nicht.
Das heißt, es ist eigentlich darum gegangen, dass die Vermieterinnen und Vermieter darauf geachtet haben, dass sie da im gesetzlichen Rahmen sind, damit es zu keinen Problemen kommt mit denjenigen, die bei ihnen eingemietet sind, weil das kann ja auch Kosten nach sich ziehen.
Absolut, ja.
Das heißt, das war Vermieterinnen und Vermietern im Augenblick sehr wichtig.
Genau, und natürlich auch den Mietern, weil die natürlich auch wissen wollten, ist die Indexierung jetzt zulässig, in welchem Umfang ist sie zulässig, wie viel Miete muss ich jetzt tatsächlich zahlen?
Mhm. Das heißt, Menschen, die eine Wohnung haben, die sie vermieten, achten schon sehr darauf, dass es auch alles im rechtlichen Bereich bleibt.
Ja, dass es auch zulässig bleibt und gerade wir haben in Österreich traditionell einen sehr starken Mieterschutz. Das hat für den Vermieter auch zur Folge, wenn ich unbefristet vermietet habe, also ohne bestimmte Dauer, kann ich den Mieter ja nur kündigen, wenn er einen Kündigungsgrund gesetzt hat und das auch nur gerichtlich. Also das Gericht prüft dann tatsächlich, ist der Kündigungsgrund erfüllt oder nicht. Und wenn mir dann die Wertsicherung als Vermieter wegfällt, habe ich einen Mieter, der vielleicht nie mehr auszieht und ich kann die Miete nicht anpassen.
Magdalena, danke. Thema ist ja Immobilienankauf und Verkauf. Und du hast ja ein paar Fragen mitgebracht. Ja. Im Endeffekt sind sie in gewisser Weise, es ändert sich zwar immer ein bisschen, aber es sind doch sehr gleichbleibende Fragen. Weil es ja immer, es sind ja, ein Thema zum Beispiel, bevor ich jetzt noch weitermache, Sie können jederzeit die Hand heben. Eine Dame würde mit dem Mikrofon dann zu Ihnen kommen. Sie können die Frage stellen. Sie können sie jetzt hier auf der Bühne stellen. Sie können allerdings nachher auch noch, kann man auch noch zu dir
immer
kommen
sehr gerne.
Und mit dir plaudern über spannende Themen, was die eigene Immobilie, den An- oder Verkauf betrifft. Ja. Großes Thema, ich interessiere mich für eine Wohnung. Zu welchem Zeitpunkt soll ich ein Kaufangebot unterfertigen? Und bin ich daran gebunden, auch wenn ich die Finanzierung dann nicht bekomme?
Also Kaufangebote sind immer ein sehr großes Thema, weil viele Menschen glauben, dass die Kaufangebote nicht verbindlich sind, weil es heißt ja quasi nur Angebot. In Wahrheit, aus rechtlicher Sicht, ist ein Kaufangebot aber verbindlich. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich das Kaufangebot unterschreibe, wo steht ich, Magdalena Brandstätter, kaufe die Wohnung an der Adresse zu dem Kaufpreis und der Verkäufer unterschreibt das, kann er mich auf Abschluss des Kaufvertrags klagen. Mhm. Deswegen ist es sehr wichtig, wenn man beispielsweise, wie du jetzt auch gemeint hast, die Finanzierung noch nicht hat oder sich mehrere Wohnungen anschaut und die sichern möchte und dann 3, 4 Kaufangebote unterschreibt, dass man eben in die Kaufangebote aufnimmt, ich habe noch keine Finanzierung, das Kaufangebot steht unter dem Vorbehalt der Finanzierung oder ich bin 2 Wochen an das Kaufangebot gebunden. Wenn du, lieber Verkäufer, das innerhalb der 2 Wochen nicht annimmst, bin ich wieder frei, um dann eben die Möglichkeit zu haben, hier auch wieder aus dem Kaufangebot hinauszukommen, wenn man vielleicht noch nicht mit Sicherheit weiß, ob man diese Wohnung kaufen kann, weil man vielleicht die Finanzierung noch nicht hat oder auch möchte.
Aber ganz schlecht ist, ich sage jetzt mal, 4 Angebote unterschreiben, weil das sind die Verkäufer mittlerweile oder die Verkäuferinnen schon sehr heikel, wenn man das so sagen kann.
Absolut. Wie gesagt, man könnte dann rein theoretisch auf den Abschluss des Kaufvertrags geklagt werden. Wenn man es sich dann nicht leisten kann, ist man zumindest schadenersatzpflichtig. Also wenn jetzt der Verkäufer die Wohnung nur an einen anderen zu einem niedrigeren Kaufpreis verkaufen kann, dann hafte ich zumindest für diese Differenz. Mhm.
Wir reden ja auch definitiv nicht vom Kaufvertrag, sondern vom Kaufanbot.
Genau.
Beim Kaufvertrag sind wir ja schon in einer anderen Liga, aber schon beim Kaufanbot, wo man ja nicht daran denkt, dass sagt, ja, das unterschreibe ich jetzt schnell und dann sage ich halt,
Also aufpassen, genauso wie auch beim Mietangebot, wenn wir es ganz oft auch bei Mietverträgen. Der Wohnungsmietmarkt ist ja gerade sehr angespannt. Die Besichtigungen finden ja teilweise mit 10, 20 Interessenten statt. Man denkt sich dann, okay, ich möchte vielleicht der Erste sein, der das Mietangebot abgibt, damit ich die Wohnung auch bekomme, damit ich bessere Chancen habe. Wenn ich mir aber dann mehrere Wohnungen anschaue und bei mehreren Wohnungen das Mietangebot unterschreibe, habe ich wieder dasselbe Thema. Mhm. Also es ist ein verbindlicher Vertrag auf Abschluss des Mietvertrages oder des Kaufvertrags. Mhm.
Das heißt also, wenn ich dann 3 Mietangebote unterzeichne und alle 3 werden genommen, habe ich 3 Wohnungen plötzlich.
Genau, dasselbe Pech wieder.
Okay,
oder Glück, wie auch immer. Aber.
Jetzt hast du es gesagt, Miete. Es gibt im Augenblick so das Thema Mietkauf. Mhm. Muss man dazu sagen, das taucht jetzt auch im freifinanzierten Bereich auf, bei den Wohnbauträgern, also bei den
Genossenschaften.
Bei den Genossenschaftlichen ist es ja schon lang Thema, dass man eine Wohnung mietet und dann eben nach einem gewissen Zeitraum kauft. Das greift aber auch jetzt immer mehr auf die privaten Bauträger über. Ja. Kannst du es ein bisschen erklären, worum es da geht und auch worauf man aufpassen soll? Worauf muss ich achten?
Also der Mietkauf ist tatsächlich eine Mischung aus Mietvertrag und Kaufvertrag, wo man im Prinzip alles recht frei vereinbaren kann. Im Wesentlichen zahlt man während einer bestimmten vereinbarten Dauer einen erhöhten Mietzins, eine sogenannte Rate, mit der man quasi die Nutzung und schon einen Teil des Kaufpreises abgilt und hat dann nach einer vertraglich vereinbarten Laufzeit die Möglichkeit, die Wohnung auch zu erwerben. Und in der Regel werden dann diese Mietraten angerechnet auf den Kaufpreis. Wesentlich ist, dass es natürlich diese verbindliche Kaufoptionen schon im Mietvertrag geben muss, weil sonst hat man dann als Mieter vielleicht den Nachteil, wenn es nicht ausreichend geregelt ist, dass man zwar eine höhere Miete gezahlt hat, weil man ja schon quasi auf die Wohnung angezahlt hat, aber dann vielleicht keine Kaufoption hat. Man muss sich natürlich auch durchrechnen, ob sich das lohnt, weil es ist natürlich eine Art der Finanzierung. Man braucht in der Regel dann zumindest für die Mietdauer keine Bankenfinanzierung, sondern man zahlt eine erhöhte Miete, zahlt noch keine Kreditrate und es wird halt angerechnet.
Mhm. Könnte aber auch nach der Miete wieder aussteigen. Für die Genossenschaften ist das ja im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz geregelt. Das heißt, da gibt es ja schon fixe rechtliche und gesetzliche Vorgaben. Die hat man bei den privaten Bauträgern nicht. Das heißt, und das ist der Riesenvorteil, man kann es eigentlich selbst ausgestalten, so wie es ideal ist, aber man sollte sich das genau überlegen.
Genau, und wesentlich ist eben, was passiert mit der Miete, auch wenn man die Kaufoption nicht ausübt. Bei der Genossenschaft hat man quasi einfach Miete gezahlt und zieht aus. Mhm. Da gibt es auch keine Anrechnung. Man zahlt die in der Regel niedrigere Miete, als man am freien Markt zahlen würde. Kann sich das halt dann ansparen, um sich dann den Wohnungskauf zu leisten. Beim Mietkauf im freifinanzierten Bereich, also wo es keine gesetzlichen Regelungen gibt, muss man sich dann eben auch überlegen oder vereinbaren, was passiert mit der Miete, wenn ich von der Kaufoption keinen Gebrauch mache. Also mit dem Teil, der quasi schon Anzahlung auf die Wohnung war, bekomme ich das dann wieder zurück, verliere ich das dann, habe ich die Möglichkeit, diese Mietkaufoption meinen Kindern weiterzugeben oder sonstigen Leuten, wenn ich es selber nicht ausüben möchte, damit das Geld dann nicht verloren ist. Also da gibt es dann verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten.
Ist ein Riesenvorteil. Man kann sich das ja dann, wenn man zum Anwalt geht, Anwältin geht und sagt, wie soll ich mir das am besten strukturieren, dann kann man sich ja auch an seine Lebensverhältnisse anpassen. Mhm. Es hat ja auch den Vorteil, dass du zum Beispiel sagen kannst, naja, weiß ich nicht, will ich dort wirklich wohnen dann? Jetzt bieten die einen Mietkauf an und man kann nach 5 Jahren entscheiden, ob man jetzt kauft oder nicht. Ist natürlich in der jetzigen Situation auch recht praktisch eigentlich. Und wenn man nicht kauft, dann halt nicht.
Genau, dann zieht man halt wieder aus.
Aber ist eben die Frage, was passiert mit der Miete. Genau. Aber die ist dann nur spannend, wenn man es dann kauft. Ja,
absolut.
Das ist es ja, weil dass die dann auch aufgerechnet wird. Was ist eigentlich so, wenn ich überhaupt, also unabhängig jetzt vom Mietkauf, wenn ich Käufer bin, worauf müsste ich oder sollte ich am besten achten, wenn ich eine Wohnung kaufe? Gibt es so, ich sage jetzt mal, ein großes Übersichtspaket, worauf man achten soll?
Ja, gibt es. Wesentliches Unterscheidungskriterium ist einerseits, ob ich von einer privaten Person kaufe oder von einer Baufirma. Zwischen privaten Personen hat man relative Vertragsfreiheit. Also man kann sich dann wirklich ausmachen, wofür haftet der Verkäufer, was möchte ich als Käufer. Also da ist man mal auch als Verkäufer sehr frei. Wenn ich wirklich als Privater meine Wohnung verkaufe, kann ich die Haftungen für die Wohnung möglichst ausschließen, wenn das natürlich der Käufer akzeptiert. Aber man kann sich hier sehr viel freier vereinbaren. Wenn ich als Käufer von einem Unternehmer, von einem Bauträger kaufe, können im Vorhinein die Gewährleistungsansprüche nicht ausgeschlossen werden. Also da gibt es das Konsumentenschutzgesetz, das schützt mich als privaten Käufer davor, dass die Wohnung dann doch nicht so aussieht, dass irgendwas technisch nicht so ist. Da bin ich insofern besser geschützt. Und dann ist immer noch die Frage, kaufe ich schon eine fertiggestellte Wohnung? Die kann ich mir anschauen, da kann ich hingehen, da kann ich möglicherweise mit einem Sachverständigen durchgehen und schauen, ob alles so ausgeführt ist, wie das auch vereinbart wurde. Oder kaufe ich eine Wohnung, die noch im Bau ist? Und bei den Wohnungen, die noch im Bau sind, hat man gerade in letzter Zeit auch viel in den Medien mitbekommen, gibt es ja doch leider immer wieder Bauträger, die zurzeit insolvent geworden sind oder insolvent werden. Also da sollte ich mir auch sehr genau anschauen, wer ist denn mein Vertragspartner? Wie ist der Verkaufsstand? Ist es realistisch, dass das Projekt fertig gebaut wird, dass das Projekt realisiert wird? Nämlich selbst wenn ich dann nur noch Raten auszahlen muss an den Verkäufer, ist es trotzdem meistens ein finanzieller Schaden, wenn ich, weiß ich nicht, zum Beispiel 40% schon ausgezahlt habe, mein Bauträger wird insolvent und ich habe genau nur den Rohbau. Weil dann muss ich mich mit den anderen
eigentlich. Das Projekt ist auch zu 40% fertiggestellt. Genau. Ja, kann man sich da irgendwie absichern?
Also es gibt das Bauträger.
Unabhängig davon, dass man sich einmal den Bauträger genau anschaut, was der in den letzten Jahren, wie seine Pipeline ausschaut, was auch an Projekten fertiggestellt werden.
Also es gibt in Österreich das Bauträgervertragsgesetz. Das schützt mich als Käufer, wenn ich eine Wohnung kaufe, die noch nicht fertig gebaut ist, sichert eben ab, dass nur noch Ratenplan ausgezahlt wird mit Bestätigung von einem Sachverständigen. Es gibt dann auch noch den sogenannten Haftrücklass, also 2% vom Kaufpreis sind für 3 Jahre sicherzustellen, damit ich als Käufer darauf zugreifen kann, wenn es irgendwelche Mängel gibt. Nichtsdestotrotz ist das dann im Falle der Insolvenz schwierig. Also prüfen, wer mein Vertragspartner ist, ist tatsächlich die wesentliche Empfehlung. Oder dann eben erst kaufen, wenn die Wohnung fertig ist.
Das mit dem Vertragspartner ist schon ein wesentlicher Punkt, wie du ja gesagt hast, wenn ich habe nichts davon, wenn ich 50% angezahlt habe, aber es sind erst 50% fertig.
Ja.
Das ist das eine. Auch wenn ich mich mit den Miteigentümern, die ja auch 50% mit einbezahlt haben, auch wenn ich mich einige, dann muss ich eine Firma finden, die das fertigstellt.
Genau.
Wenn ein Rohbau nicht, also wenn der nicht lang steht,
dann ist das ja Wassereintritt, wie auch immer.
Genau. Gibt, kann ja immer viele. Also wie heißt es so schön, wenn eine Immobilie nicht bewohnt wird, ist das immer schlecht. Ne?
Das stimmt
also
absolut.
Also es ist auf der anderen Seite, wenn ich jetzt der Verkäufer bin, worauf muss ich da schauen ein bisschen, dass ich da?
Als Verkäufer habe ich natürlich das Interesse daran, dass mein Kaufpreis gezahlt wird.
Das
ist gut. Das ist das Wesentliche bei meinem Käufer, dass er mir den Kaufpreis zahlen kann. Also frage ich Finanzierungsnachweise an. Gibt es schon eine Bestätigung von der Bank über die Finanzierung? Hat der Käufer vielleicht geerbt und braucht gar keine Finanzierung? Also so die Themen. Und gerade bei größeren Projekten, jetzt weniger im privaten Bereich, aber im institutionellen Bereich arbeitet man im Moment auch viel mit Anzahlungen. Also ich sage zu meinem Käufer, bitte zahlen wir mal 10%. Dann können wir über den Kaufvertrag reden.
Wenn du sagst, im institutionellen Bereich, da geht es halt dann schon nicht um eine Wohnung, sondern da geht es auch
um ein ganzes Wohnhaus.
Um ein ganzes Wohnprojekt mit.
Ja, 200-300 Wohnungen teilweise.
Genau. Dafür bist du auch zuständig bei euch in der Kanzlei. Ja. Das heißt also im Kleinen wie im Großen.
Genau, alles.
Ja, also und insofern, ja, Kaufverbot haben wir gehabt. Wie kann ich eigentlich, wenn ich Käufer bin, wie kann ich sicher sein, dass mein Kaufpreis erst übergeben wird, wenn ich das Eigentum erworben habe?
Genau, da gibt es gesetzliche Regelungen. Bei Anwälten und bei Notaren sind sie auch sehr ähnlich nachgebildet. Wir sind dazu verpflichtet, Kaufverträge über Treuhandkonten abzuwickeln. Mhm. Also unsere Kanzlei steht dann als neutraler Treuhänder zwischen Käufer und Verkäufer. Wir betreuen den ganzen Verkaufs-Ankaufsprozess. Und es gibt dann eine gesonderte Treuhandvereinbarung. Der Käufer legt den Kaufpreis auf ein Treuhandkonto. Das Treuhandkonto gibt es auch nur für diesen Kaufvertrag und das ist durch die Rechtsanwaltskammer Wien geschützt. Also Käufer und Verkäufer geben bekannt, auf welche Konten der Kaufpreis ausgezahlt werden kann. Das Konto ist dann auch elektronisch gesperrt. Das heißt, wenn ich jetzt kriminelle Energien entwickle und mit Kaufpreisgeldern verschwinden möchte, geht das nicht, weil die Rechtsanwaltskammer jede Überweisung überprüft. Und sobald ich dann als Treuhänder den Kaufvertrag habe und den Kaufpreis habe und noch möglicherweise Löschungserklärungen, wenn der Verkäufer noch ein Pfandrecht hat oder Pfandurkunden für den Käufer, stelle ich den Antrag beim Grundbuchsgericht und sobald das Eigentumsrecht eingetragen wurde, zahle ich dann an den Verkäufer aus. Also es ist ihm sichergestellt, dass der Käufer, sobald er den Kaufpreis auf das Treuhandkonto gelegt hat, auch Eigentümer wird und der Verkäufer die Sicherheit, dass er den Kaufpreis auch bekommt.
Ich finde es interessant, jetzt wo du das gesagt hast, man hat immer Sorge, dass mit dem Kaufpreis was passiert, aber dort ist eigentlich die größte Sicherheit drinnen. Genau. Dass die auch dann wirklich nur übertragen wird, wenn man im Grundbuch drinnen ist, wenn man Eigentum erworben hat. Das ist das eine. Wo man wirklich mehr aufpassen muss, ist eben beim Anbot und was man kauft und von wem man kauft.
Genau, aber der.
Das unterschätzt man ja manchmal.
Total, absolut. Ja. Ja. Wir sehen es auch ganz oft, also es gibt ja in Österreich prinzipiell den guten Glauben auf den Grundbuchstand. Also ich kann mich eigentlich darauf verlassen, dass die Person, die im Grundbuch steht, auch berechtigt ist, mir die Wohnung, das Haus zu verkaufen. Es kommt aber leider auch immer wieder vor, dass Personen dieselbe Wohnung, dasselbe Haus zwei-, dreimal verkaufen und man dann vielleicht einen Teil vom Kaufpreis direkt gezahlt hat, nicht über ein Treuhandkonto abgewickelt hat, eine Anzahlung geleistet hat, ein Reservierungsentgelt, wie auch immer. Und dann bekomme ich nicht nur die Wohnung nicht, sondern in der Regel dann auch das, was ich schon geleistet habe, nicht. Deswegen ist unsere ganz klare Empfehlung, Kaufverträge immer Anwalt, Notar über ein Treuhandkonto abwickeln zu lassen, weil es das eben wirklich sicherstellt, wenn Sie schon das Geld in die Hand nehmen, dass Sie dann auch das Eigentum bekommen.
Ankommt, genau. Ja. Und diesen Druck, so naja, zahlen Sie mir mal an, weil dann kriegen Sie die Wohnung sicher, dem sollte man, da muss man schon vorsichtig sein, wenn solche Aussagen getätigt werden.
Absolut.
Ja, gibt von Ihrer Seite, gibt es Fragen, die Sie, die Dame mit dem Mikrofon kommt und, Entschuldigung, die kommt dann zu Ihnen.
Vielen Dank, nur ganz kurz. Eine Frage wegen Immobilienverkauf, grundsätzlich Grundstücke. Ich habe gehört, dass man, wenn man über regelmäßigen Abständen sozusagen Parzellen oder Grundstücke in den Markt gibt und verkauft, weil ich gerade in der Situation bin, aufzuparzellieren, weil ich was geerbt bekommen habe, dass man auf einmal als Gewerbe gilt und dann auch das Finanzamt vor der Tür steht und dann Einkommensteuer abgeben muss. Wo ist denn da genau die Grenze?
Das hängt tatsächlich davon ab, wie viel Sie machen und über welchen Zeitraum. Genau, das ist leider immer so bei den meisten Themen, dass es tatsächlich von den Umständen des Einzelfalls abhängt. Es geht darum, ob Sie eine mit Gewerbsabsicht, also gewerbliche Absicht, sich ein regelmäßiges Einkommen zu verschaffen, diese Grundstücke verkaufen.
Das wenn Sie jetzt bei definitiv nicht.
Dann ist die Frage, warum Sie das verkaufen.
Okay, soll ich es beantworten oder?
Also Sie müssen es auch nicht beantworten, aber stellt immer auf diese Gewerblichkeit ab, wenn Sie dadurch ein regelmäßiges Einkommen lukrieren wollen, ja, wenn Sie einfach sich damit andere Dinge finanzieren wollen, wie den Bau des Eigenheims und die Weltreise und was auch immer. Dann ist das mit der Gewerblichkeit schon wieder schwieriger. Aber man muss dann tatsächlich.
Ja, ich glaube, ich gehe davon aus, Sie haben zum Beispiel ein Grundstück oder zwei Grundstücke, die wurden parzelliert und Sie verkaufen die Parzellen teils aus oder verkaufen Sie.
Es geht um ein Erbe, ich möchte was Sinnvolles damit machen, ich möchte mein Eigenheim damit finanzieren und genau da die Fallstricke sind es gerade.
Okay. Das heißt, in dem Fall wäre, wenn man es sukzessiv verkauft, gibt es keine Probleme mit dem Gewerbe.
Ja, also es kann eben nur sein, dass das Finanzamt dann tatsächlich kommt, aber dann muss man halt eben darlegen, das Finanzamt kommt oft und gerne und fragt gerne nach. Ja. Ist auch die Aufgabe vom Finanzamt, halt entsprechend darlegen, dass es eben der Finanzierung des Eigenheims gedient hat und sie jetzt nicht gewerblicher Grundstückshändler sind.
Okay, danke.
Ja, gerne.
Warten Sie ganz kurz. Zuerst haben wir den Herr. Kommt so kurz zu uns vor, der Herr mit der
Kappe.
Mit der Kappe. Es sind relativ viel. Dann glaube ich, wann Sie da. Achso, nein, Sie haben nur die Hand.
Ja, grüß Gott. Sie bieten ja in dem Fall eine Dienstleistung an,
ja,
als Dorda, mhm, für den Kauf oder Verkauf von, mhm, Eigentum. Mit welchen finanziellen Aufwendungen muss man da eigentlich rechnen? So prozentuell oder gibt es da gestaffelt? Ja. Oder?
Also prinzipiell prozentuell vom Kaufpreis, wobei es davon abhängt, wie hoch der Kaufpreis ist. Und in der Regel trägt die Kosten auch der Käufer, sowie auch die Maklerprovision, je nachdem, was man sich vereinbart. Aber man ist in der Regel irgendwo zwischen 0,75 und 1,5%. Prozentsatz ist höher, wenn der Kaufpreis niedriger ist, weil der Grundaufwand derselbe ist. Ja.
Genau. Danke. Bitte, der Herr mit dem blauen Hemd.
Und zwar, ich habe die Frage, wie schaut das aus, was Sie gesagt haben, wegen der Anzahlung und dann geht es zum Kaufvertrag. Wenn ich jetzt eine Anzahlung gebe und der Käufer kriegt noch einen Kredit nicht, dann kriegt er die volle Anzahlung zurück oder ist da irgendwie Abzüge?
Das hängt davon ab, was man sich vereinbart. Prinzipiell soll die Anzahlung schon dazu dienen, dass der Verkäufer einen Schadenersatz bekommt, wenn der Käufer doch nicht kauft. Wenn ich mir jetzt aber ausmache, okay, das Kaufangebot ist abhängig von der Finanzierung, macht es in der Regel wenig Sinn, dass sich dann der Verkäufer auch die Anzahlung behalten darf. Aber es ist, wie gesagt, Vereinbarungssache.
Okay, danke.
Wobei man dazu sagen muss, die Dame da hinten, das mit der Finanzierung, das ist ja an und für sich, ist es ja auch okay.
Genau,
man kann da reinschreiben, vorbehaltlich der Finanzierung, weil man es ja nicht weiß. Nur ist, wenn man das dann in vier Angebote reingeschrieben hat, und die kommen dann drauf, sagen sie in einem Augenblick, das war ja nur zur Absicherung. Aber das mit der Finanzierung hat durchaus seine Berechtigung.
Genau, das haben wir auch tatsächlich in einem Großteil von den Kaufangeboten, die wir machen. Logischerweise finanziert in der Regel jeder, wenn er sich eine Wohnung oder ein Haus kauft. Weil
man auch noch nicht weiß, ob die Bank auch bereit ist, das dann den Kredit auch zu geben.
Ja.
Bitte.
Worauf muss man bei Maklerverträgen achten? Zum Beispiel, man sieht eine Wohnung angeboten in einer Wochenendbeilage einer Zeitung, ruft dort an, möchte sich die Wohnung anschauen, kommt da nicht schon dann einfach ein schlichter Maklervertrag zustande? Und
also
würden Sie empfehlen?
Ja, danke. Also Sie haben gesetzliche Einschränkungen, wenn Sie die Verträge online abschließen, also jetzt über Willhaben zum Beispiel oder über die anderen Plattformen, wo es jetzt gerade gestanden ist, dass sie eine Rücktrittsmöglichkeit haben als Konsument. Deswegen wollen ja die meisten Makler, dass man auf dieses Rücktrittsrecht im Vorhinein verzichtet, was auch in Ordnung ist, weil die bringen ja genauso eine Dienstleistung. Wesentlich ist, dass die Maklerprovision erst anfällt mit Abschluss des Kaufvertrags oder Mietvertrags, also wenn das Rechtsgeschäft tatsächlich zustande gekommen ist. Das entspricht auch den gesetzlichen Regelungen. Man muss allerdings auch wieder aufpassen, beim Mietangebot oder Kaufangebot, wenn es über einen Makler vermittelt wurde und ich das Mietangebot unterschrieben habe und der Vermieter ist auch bereit, mir das zu vermieten und dann oder zu verkaufen und dann sage ich, ach, die Wohnung gefällt mir doch nicht. Weil dann hat der Makler seine Leistung erbracht, er hat Käufer, Verkäufer zusammengebracht und sie sagen einfach, aus irgendwelchen Gründen gefällt mir doch nicht, habe eine andere Wohnung, nein, dann hätte der Makler einen Anspruch auf die Provision.
Der Herr, der.
Und da hinten ist dann auch noch. Da hinten auch
noch. Ich hätte dann noch eine Frage von den Miet- und Kaufvertrag.
Ja.
Sie haben immer gesprochen von den Mieten, aber wie schaut es am Ende aus? Das Ende muss man ja einen größeren Betrag dann zahlen, um die Wohnung oder das Haus zu kriegen.
Ja.
Ist das festgelegt? Wie hoch darf es sein oder muss es sein? Gibt es da irgendeinen Wert?
Beim Mietkauf.
Genau, beim Mietkauf im freien Bereich, nicht bei den Genossenschaften. ist meine ganz klare Empfehlung, dass man den Kaufpreis schon fix vereinbart, damit beide Parteien wissen, worauf man sich einlässt. Also typischerweise steht dann im Mietkaufvertrag schon drinnen zum Kaufpreis X. Der wird in der Regel indexiert sein, weil keiner weiß, wie sich das Ganze entwickelt. Aber dann haben zumindest beide Parteien eine Vorstellung davon, worauf sie sich einlassen. Hängt davon an, ob schon eingepreist ist oder nicht. Also es gibt die zwei Möglichkeiten und wie lange auch die Laufzeit ist. Wenn jetzt der Mietkauf über 12 Monate geht und ich nach 12 Monaten kaufen kann, wird man vielleicht noch argumentieren können, auch wenn wir gerade immer noch hohe Inflation haben oder höhere Inflation haben, okay, das nicht. Aber wenn jetzt ein Mietkauf über 10, 15 Jahre geht, wird es in der Regel indexiert sein oder die Durchschnittsinflation, mit der man rechnet, halt schon eingepreist sein in den Kaufpreis.
Der hat auch noch den Vorteil, dass man, wenn ich jetzt einmal schon 5 Jahre Miete gezahlt habe und die auf das Eigentum angerechnet wird, dass natürlich der Kaufpreis geringer wird.
Genau, der dann noch übrig bleibt, aber man hat normalerweise eben Kaufpreis vereinbart, XY indexiert nicht, wie auch immer, und dann abzüglich der Mieten.
Das heißt, der Kaufpreis wird immer geringer, wenn man jünger ist, man verdient vielleicht dann auch mehr und man hat natürlich die größere Chance, dass es dann auch finanziert wird.
Genau. Oder man hat auch die Möglichkeit, seine Ersparnisse zwischenzeitig anders anzulegen. Ja. Oder vielleicht sind die auch noch gebunden, wie auch immer. Und dann kann man damit den Kaufpreis finanzieren. Ja,
das ist komisch, der holt immer hin und her.
Lustig, der wackelt. Ich glaube, da war noch der Herr. Also erst schon sehr lange. Entschuldigen Sie, dann gleich.
Ja, da ganz kurz. Wenn ich eine Wohnung verkaufe, mit welchem Zeitrahmen muss ich rechnen, bis das Geld dann tatsächlich auf meinem Konto landet?
Es hängt, also einerseits, erster Zeitpunkt sind das Schreiben den Kaufvertrag. Sie haben sich mit dem Käufer auf den Kaufvertrag geeinigt. Das dauert normalerweise 2-3 Wochen, Daumen mal Pi. Dann unterschreiben Sie den Kaufvertrag und dann hängt es davon ab, wie lange der Käufer braucht, um den Kaufpreis zu erlegen. Da hat man normalerweise so um die 4 Wochen, wenn die Finanzierung beispielsweise länger dauert, vielleicht auch bis zu 8 Wochen, aber in der Regel die 4 Wochen. Und dann braucht man auch die Grundbuchseintragung in aller Regel. Das hängt tatsächlich vom Grundbuchsgericht ab. Das schnellste Grundbuchsgericht, das ich kenne, braucht 2 bis 3 Werktage, das langsamste bis zu 3 Monate.
3 Monate, die arbeiten aber noch nicht mit dem Computer, oder?
Ja, doch.
Ja, schon, aber
es gibt auch dort Personalknappheit.
Für die Personalknappheit, der was ungewöhnlich lang ist, aber im Endeffekt hängt es auch mal davon ab, dass der rechtzeitig den Kaufvertrag hinterlegt und auch wie weit er schon in der Verhandlung mit der Bank ist, natürlich.
Ja.
Weil es vernünftig ist, wenn ich Käufer bin oder kaufen möchte, dass ich eigentlich schon mit der Bank zumindest mal eine grundsätzliche Basis ausgehandelt habe, in welcher Dimension ich mir das leisten kann.
Genau, also das wäre auch ganz klar unsere Empfehlung. Man braucht noch nicht zwingend einen unterschriebenen Kreditvertrag, weil den unterscheidet man in der Regel erst, wenn auch der Kaufvertrag unterschrieben ist. Aber dass ich schon mit meiner Hausbank oder einer neuen Bank gesprochen habe, ob sie das prinzipiell finanzieren würden, wie viel Eigenmittel ich brauche und wie hoch dann auch die monatliche Kreditbelastung ist. Und das, was man eben auch nicht vergessen darf, in der Regel wohnt man ja zuvor zur Miete, zieht dann in seine Eigentumswohnung, dann hat man ja unter Mietvertrag noch eine Kündigungsfrist, meistens 3 Monate, kann vielleicht noch nicht in die neue Wohnung oder muss schon, wie auch immer, und hat dann vielleicht doch 3 Monate eine Doppelbelastung aus Miete und Kreditrate. Also, dass man sich das im Vorfeld auch überlegt, dass man das möglichst gut abstimmt, damit man nicht doppelt zahlt, Miete und Kredit.
Sie haben das Mikrofon. Das Mikrofon hat auf am lautesten reden.
Von der Unterzeichnung des Kaufvertrags, wie lange dauert es dann noch, bis die Nebenkosten fällig sind, wie Grundbuchgebühren?
Die Nebenkosten sind am 15. des zweitfolgenden Monats fällig. Also muss die Selbstberechnung der Steuern abgeführt werden. Normalerweise erlegt man die Nebenkosten, also Grunderwerbsteuer und Eintragungsgebühr, gleichzeitig mit dem Kaufpreis. Und der Notar oder der Anwalt wickelt das dann ab. Also wir müssen dann bis zum 15. des zweitfolgenden Monats die sogenannte Selbstberechnung machen, geben also dem Finanzamt bekannt, dass es da einen Kaufvertrag gab und die Gebühren sind. Und dann haben wir nochmal bis zum 15. des zweitfolgenden Monats auf die Selbstberechnung die Frist, um die Steuern auch abzuführen.
Danke. Aber da haben der... warte. Sie wollte noch, aber da haben die, also zuerst der Herr und dann Sie, aber da haben die beiden Herren von der Finanzierung auch gesagt, man sollte das schon im Vorhinein eingeplant haben. Also nicht, dass man sagt, das kaufe ich einmal und dann schauen wir, wo ich die 10% sozusagen auch oder die Grunderwerbsteuer auftreibe, sondern das sollte schon mit drinnen eingeplant sein.
Genau, und es ist normalerweise auch dieselbe Fälligkeit, weil ohne die Berechnung der Steuern kann ich als Treuhänder gar nicht den Grundbuchsantrag stellen. Also das ist eine Voraussetzung, damit ich im Grundbuch das Eigentumsrecht umschreiben darf. Mhm. Deswegen ist es natürlich auch im Interesse des Verkäufers, dass die Grunderwerbsteuer und Eintragungsgebühr gleichzeitig mit dem Kaufpreis gezahlt werden, damit ich eben den Käufer im Grundbuch eintragen kann und dann den Kaufpreis an den Verkäufer auszahlen kann.
Bitte.
Ja, eine kurze Frage. Wie können wir als Käufer mit Sicherheit überprüfen, ob die Wohnung unter freiem Mietzins oder angemessenen Mietzins stellt? Ja?
Genau. Also wesentlich für die Beurteilung beim Neubau ist, ob Förderungen für die Richtung in Anspruch genommen worden sind oder nicht. Da gibt es verschiedene Stellen bei der Stadt Wien, wenn es jetzt in Wien ist oder sonst dann auch in den Bundesländern, wo man anfragen kann, ob eine Förderung in Anspruch genommen wurde oder nicht.
Und es hängt natürlich auch vom Baujahr ab.
Genau, also jetzt beim Neubau hätten wir die Förderungsthematik, Neubau ist freien oder angemessenen Mietzins, genau. Ja. Und beim Altbau sind wir sowieso in den Mietzinsbeschränkungen.
Sind wir in den Mietzinsbeschränkungen drinnen. Bitte, Sie waren schon mal dran, könnt ihr das Mikrofon an den Herrn bringen?
Und dann an die Dame. Genau.
Mit ein bisschen Licht.
So, danke. Ich hätte da noch eine Frage, das wurde vorher eh schon mal angesprochen, vom Vortrag vorher. Mhm. Die Eintragungsgebühr entfällt, wenn man jetzt angenommen ein Haus kauft und dort aber wohnen will. Mhm. Ist das die Grundbuchgebühr?
Genau.
Okay, und dann ist die Frage, wenn man jetzt das Haus einmal kauft, man hat aber noch einen anderen Wohnsitz und in einem Jahr kommt man drauf, nein, ich will jetzt in das Neue jetzt fix einziehen, kann man rückwirkend dann das Geld? Nein, also man muss beim Kauf sagen, genau.
Ich nehme die Hauptwohnsitzbefreiung in Anspruch und man muss dann auch den alten Wohnsitz aufgeben, braucht darüber eine Bestätigung, die auch tatsächlich angefragt wird, weil wie das Ganze eingeführt wurde, wussten wir selber noch nicht so genau, wie das gelebt wird in der Praxis, aber nein, man muss sowohl die Hauptwohnsitzmeldung vom neuen Wohnsitz als auch die Aufgabe des alten Wohnsitzes nachweisen. Also man braucht dann ein Schreiben beispielsweise vom Vermieter, dass ich dort auch wirklich ausgezogen bin.
Ah, okay.
Ja.
Bitte.
Ja, ich wollte nur fragen, in einem vorigen Vortrag hat der Herr gesagt, man sollte bei gebrauchten Wohnungen aufs Grundbuch auch achten. Und ist damit gemeint, dass ich halt eben sicherstellen muss, dass der mir die Wohnung verkauft, auch wirklich eingetragen ist.
Genau, und es könnten noch sonstige Belastungen im Grundbuch sein. Man muss schauen, ob es Pfandrechte gibt, ob es Dienstbarkeiten gibt, also Rechte von Dritten, die vielleicht mein Gartenabteil, das ich mitkaufen möchte, genau, irgendwie nutzen dürfen.
Oder dass jemand zum Beispiel, das ist so immer so ein Thema, dass man etwas kauft, es gibt das Recht darauf, dass jemand hinten durchgehen darf durch den Garten, weil er keinen anderen Zugang zum Grundstück hat. Ja. Und wenn man auf sowas nicht schaut, ist blöd, ne? Weil man nicht damit rechnet.
Genau. Und man muss es sich aber anrechnen lassen, also egal, was dann im Kaufvertrag steht, alles, was offenkundig ist, eben der Fußtrampelpfad hinten durch, den muss ich mir halt dann weiter zulassen, dass da halt Dritte über mein Grundstück gehen.
Ist natürlich klar, sieht, Das heißt, Grundbuch immer ganz genau durchschauen, alle drei Blätter, A, B, C-Blatt, ob eben wer Eigentümer ist, ob Belastungen oben sind und ob irgendwelche Servitute oben sind oder was auch immer.
Genau. Und wesentlich ist auch, dass man, wenn es ein Haus ist, das im Wohnungseigentum steht, auch bei der Hausverwaltung anfragt, wie es denn aussieht, welche größeren Sanierungsarbeiten in nächster Zeit geplant sind, ob vielleicht das Dach kaputt ist, ob die Heizungsanlage noch dem Stand der Technik entspricht, ob irgendwelche Thermosanierungen geplant sind, weil das sind alles Aufwendungen, die ich als neuer Käufer dann ja mittrage, ab dem Zeitpunkt, wo ich Eigentümer bin.
Ja, man rechnet ja nicht, vorher hat man Miete, dann rechnet man ja nicht damit und dann plötzlich wird man Miteigentümer und da ist es auch entscheidend zu schauen, wie hoch die Rücklagen sind im Haus, ob diese Sanierungen auch davon bezahlt werden können, beziehungsweise ob die Miteigentümer dann noch was zuschießen müssen, um das abwickeln zu können, beziehungsweise sanieren zu können.
Genau. Und das kann ich dann einfach so nachfragen, also zum Beispiel
Da brauchen Sie natürlich, Sie brauchen die Zustimmung von Ihrem Verkäufer, weil die Hausverwaltung darf Ihnen als Dritten nicht einfach Auskünfte erteilen.
Und über das Grundbuch?
Über das Grundbuch sieht man das nicht.
Aber ich kann zum Beispiel im Grundbuch eben nachschauen, ob das eh der ist.
Genau.
Und dann, wenn ich das andere wissen will, muss ich dann die Hausverwaltung nachfragen,
genau,
mit Zustimmung des Verkäufers.
Ja. Okay, oder sagt Ihnen der Verkäufer eh auch selber. In der Regel sagt er eh, hier sind die Beschlüsse von den letzten 3 Jahren, das ist die Vorausschau, so nennt man das, was in den nächsten Jahren geplant ist, das kostet so und so viel. Da gibt es schon Angebote von der Firma, von 3 Firmen, die das Dach sanieren wollen, kostet XYZ. Bitte preist das ein.
Wenn er es nicht macht, muss man eh schon hellhörig werden.
Genau.
Ja, ist so. Bitteschön.
Angenommen, ich habe einen Käufer gefunden, er tut das Fremdfinanzieren, es wurde alles hinterlegt beim Rechtsanwalt und so weiter, und es sind dann die einzelnen Schritte, die Sie gesagt haben, und er ist noch nicht, also im Grundbuch ist es noch nicht eingetragen, und worst case, der Betreffende, der den Vertrag unterschrieben hat oder kaufen will, stirbt. Was passiert dann?
Dann sind wir, wenn es eine Treuenvereinbarung gibt, die das abdeckt, zwischen allen Parteien an und für sich dazu verpflichtet, weiter abzuwickeln, weil der Treuhandauftrag einseitig unwiderruflich ist. Also es soll eben genau diesen Automatismus sicherstellen, auch wenn jetzt jemand besachwaltert werden sollte, weil er beispielsweise einen schweren Unfall hat, soll dieser Mechanismus, diese Sicherstellung, dieses Automatische eben abgesichert sein durch die Treuhandvereinbarung. Sie haben dann natürlich formell als Ansprechpartner nicht mehr einen Käufer, wenn der verstorben ist, sondern die Verlassenschaft nach dem Käufer mit dem Gerichtskommissär Verlassenschaftskurator. Das dauert ja alles sehr lange, aber die Treuhandvereinbarung läuft, wenn sie denn so geregelt ist, weiter.
Weil die Treuhandvereinbarung ist ja mit dem abgeschlossen, der genau, ja vorher der Berechtigte war.
Genau.
Wenn der, wie Sie gesagt haben, wenn der jetzt plötzlich einen Unfall hat, dann kann man nicht auf einmal mit 5 Erben zum Verhandeln genau, wieder anfangen, weil die einen wollen verkaufen, die anderen nicht. Und das birgt ja auch einen großen Punkt der Rechtssicherheit in sich.
Absolut.
Also das heißt, in so einem Fall ist der Vertrag dann ungültig, oder?
Der läuft weiter, wenn es enthalten ist, genau, dass der auch für die Rechtsnachfolger gilt und nicht, genau, widerruflich ist, läuft er ganz normal weiter.
Wenn die Erben alles zustimmen, wenn die Erben dann natürlich da was ändern wollen, dann...
Es geht nicht mehr, weil man hatte den Vertrag mit demjenigen abgeschlossen, der zu dem Zeitpunkt
gelebt hat
und berechtigt war, und auch die ganzen Regelungen, den Treuhandbeschluss, den hat man ja auch mit dieser Person abgeschlossen. Ja. Bitte.
Ja, Sie haben gesagt, die Kosten der Vertragserrichtung und der treuhänderischen Abwicklung werden üblicherweise vom Käufer getragen. Ist es dann auch üblich, dass der Vertragserrichter von der Verkäuferseite vorgeschlagen wird, oder kann man sich da schon als Käufer dann seinen eigenen Vertragserrichter aussuchen?
Das ist Vereinbarungssache, gerade zwischen Privaten. Wenn Sie jetzt bei einem Bauträgerprojekt, also im baubefindliches Wohngebäude eine Wohnung kaufen und das unterliegt dem Bauträgervertragsgesetz, ist der Treuhänder zwingend vom Bauträger zu bestimmen, weil der eben sicherstellen muss, dass dann auch in der Liegenschaft Wohnungseigentum begründet wird und dass alle Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Also da ist es vorgegeben, auch schon von Gesetzes wegen. Sonst können Sie das frei vereinbaren. In der Regel einigt man sich dann auf eine Person.
Wobei, wenn jetzt der Verkäufer oder der Käufer eine Anwaltskanzlei vorgibt, heißt das ja noch lange nicht, dass Sie nicht selber auch Ihren Anwalt einschalten können, um sich den Vertrag einmal durchzulesen und einmal zu schauen, was da eigentlich drinnen steht. Mhm. Und da gibt's ja viele Feinheiten.
Genau.
Und darum sollte man sich ja auch an die Profis wenden.
Ja, absolut.
Ja, also genau, eben wenn jetzt der Verkäufer in die Annahme des Anbots seinen Vertragserrichter aufnimmt, bin ich dann schon dran gebunden oder kann man auch immer?
Also wenn Sie das akzeptieren und unterschrieben haben, sind Sie daran gebunden. Sie können natürlich, bevor Sie das unterschreiben, nochmal mit dem Verkäufer reden und sagen, du, ich habe meinen eigenen Anwalt, wie auch immer, mit dem arbeite ich schon so lange zusammen oder der ist günstiger oder was auch immer, und können sich auf was anderes einigen. Aber wenn Sie das Kaufangebot so unterschreiben, sind Sie auch daran gebunden, so wie an alles andere auch im Kaufangebot. Kaufpreis, Kaufgegenstand, Käufer, Zustand der Wohnung.
Es heißt aber nur, dass der Vertragserrichter diese Kanzlei ist. Das heißt aber noch lange nicht, wie gesagt, dass ich mir nicht selber jemanden mit reinnehmen kann, der mich berät und der der dann mit dem anderen, eine Kanzlei redet mit der anderen, sagen wir mal so, und die besprechen sich das dann, wie sie es am besten finden, dann auch eine Lösung.
Genau, und es ist, wenn es nur einen Treuhänder gibt, der für beide Parteien tätig wird, sind wir auch gesetzlich dazu verpflichtet, dass der Kaufvertrag ausgewogen ist. Also er darf jetzt nicht die Interessen vom Verkäufer oder Käufer überwiegend berücksichtigen, unabhängig davon, wer dann die Rechnung zahlt, sondern wir sind dazu gesetzlich verpflichtet, einen ausgewogenen Kaufvertrag aufzusetzen, um eben dieses Ungleichgewicht aufzuheben.
So, die Frage geht so noch aus, bitte.
Genau. Nur eine kurze Frage, wenn ich mich eben von einem Anwalt beraten lassen möchte, nach was für einem Anwalt genau suche ich? Also, oder wie suche ich den am besten? Also
es ist,
bitte, viel, ist schon da, ist schon gefunden.
Es ist sehr viel Vertrauenssache. Also Sie müssen jemanden finden, bei dem Sie sich wohlfühlen, wo Sie das Gefühl haben, dass die Kollegin, der Kollege Ihre Interessen vertritt, dass er das auch ausreichend Zeit hat, das für Sie zu machen, und Sie auch das Gefühl haben, dass Sie tatsächlich alle Fragen stellen können, die für Sie wichtig sind.
Also es ist eine sehr persönliche Sache, wenn man das so sagen kann. Ja. Magdalena, schön, danke, dass du da warst.
Vielen Dank.
Einen Applaus bitte für die vielen Antworten und das Wissen.
Dankeschön.
Danke.
Dankeschön. Tschüss.
Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sie noch jederzeit, kann man sie noch an dich wenden.
Genau, ich gebe nur noch mein Mikrofon ab und stehe dann zur Verfügung.
Ja.
Dankeschön.
Danke.